Willkommen zu Tonspur Wissen, dem Podcast der Leibniz-Gemeinschaft und der Rheinischen Post. Hier ist Ursula Weidenfeld und heute mit einem meiner Lieblingsthemen. Es geht um den Winterschlaf.
Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft.
Wenn es euch und Ihnen so geht wie mir, dann sind jetzt alle ein bisschen müde. Je kürzer die Tage werden, desto länger will ich schlafen. Und desto mehr beneide ich Tiere, die sich einfach im Oktober hinlegen und im März wieder aufwachen. Das Murmeltier zum Beispiel, der Bär oder der Igel. Wie machen die das und warum? Darüber rede ich heute mit Silvia Ortmann, die am Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin in der Abteilung für evolutionäre Ökologie forscht, deren Spezialität der Winterschlaf ist. Hallo Frau Ortmann.
Guten Tag Frau Weidenfeld, freut mich Sie zu hören.
Ich freue mich, Sie zu hören und vor allem freue ich mich, dass Sie heute mit uns oder mit mir über den Winterschlaf sprechen. Die Tage sind kürzer, es wird kälter draußen, viele Tiere begeben sich in den Winterschlaf oder in die Winterruhe und ehrlich gesagt, wenn ich so von mir sprechen darf, würde ich sagen, ich bin auch immer müde. Aber wir wollen heute über das Murmeltier reden vor allem. Das schläft jetzt schon, oder?
Ja, tatsächlich. Das Murmeltier schläft bereits. Das Murmeltier ist ja unser quasi berühmtester Winterschläfer in unseren Breiten. Man kennt ja auch den Spruch, schlafen wie ein Murmeltier. Und das Murmeltier lebt in den Alpen, oberhalb der Baumgrenze. Und dort ist sein Lebensraum eigentlich sehr vorhersagbar. Also es kann damit rechnen, dass Ende September, Anfang Oktober Schnee fällt, dass dann sein Territorium, sein Lebensraum von Schnee bedeckt ist, dass es keine Nahrung mehr findet. Und weil das gerade so vorhersagbar ist, hat es sich jetzt schon zurückgezogen, ist in den Bau verschwunden mit seiner ganzen Familie und beginnt jetzt dort mit dem Winterschlaf.
Hört sich gemütlich an. Ist das auch so?
Ich denke mal, dass es dort auch gemütlich ist. Gerade die Murmeltiere als hochsoziale Tiere, die gehen mit der ganzen Familie schlafen. Die statten ihren Winterschlafbau vorher ganz besonders aus mit Pflanzenteilen, mit quasi Heu, das sie finden in ihrem Lebensraum, in ihrem Territorium und machen sich da ganz gemütlich. Und dann kuscheln sie sich alle zusammen und verbringen dort die Zeit. Und die Temperatur in so einem Winterschlafbau, die bleibt auch meistens etwas oberhalb der Frostgrenze, also pendelt sich dann so bei 1 bis 0 Grad ein. Und wenn man nichts anderes zu tun hat, ist das sicher nett, dort auch dann gemeinsam zu winterschlafen.
Sie haben gesagt, die Murmeltiere kuscheln sich dann zusammen. Machen das alle oder wer darf denn da mitkuscheln?
Letztendlich in einem Familienverband kuscheln alle zusammen und sie nehmen meistens die Jungtiere des Jahres, die werden so im Mai, Juni geboren, die nehmen sie in die Mitte, weil die noch am kleinsten sind und die wenigsten Fettreserven haben. Bei den Murmeltieren ist es ja so, dass sie die ganze Energie, die sie im Winterschlaf brauchen, sich vorher in Form von Fettreserven anfressen. Und diese Fettreserven, die sind natürlich endlich. Und je weniger Reserven ich habe, desto schwieriger wird es dann für mich, auch den Winterschlaf zu überleben. Und die Jungtiere, die haben halt die wenigsten Fettreserven. Und damit sie es am gemütlichsten haben und am wenigsten Energie verbrauchen, werden sie in die Mitte genommen. Und die Alttiere, die sind manchmal ein bisschen wärmer, so 1 Grad. Und dadurch kommt es rein physikalisch auch zu einem Wärmeübergang von den erwachsenen Tieren zu den Jungtieren und die sparen dann Energie.
Wie muss man sich das denn überhaupt vorstellen, wenn so ein Murmeltier, die fressen ja Gräser und Kräuter, also Pflanzen, wenn so ein Murmeltier genug gefressen hat, wie sieht es denn dann aus erstmal, bevor es sich zur Ruhe begibt?
Also Murmeltiere sind wie einige Winterschläfer, die sich Fettreserven anlegen, vor dem Winterschlaf total moppelig und auch, wenn man sie mal in der Hand hat, sehr ich möchte fast sagen, wabbelig, weil das Fett der Murmeltiere, das sie anlegen, das ist sehr reich an ungesättigten Fettsäuren und ist das ganze Fettgewebe ist sehr weich und fast ölig, kann man sagen. Und die füllen quasi ihren ganzen Bauchraum mit Fett. Und anders als wir Menschen, die dann natürlich ganz viele Adipositas-assoziierte Krankheiten bekommen, sind die da eigentlich ziemlich resistent dagegen.
So ein, also die, für die ist das gesund?
Zumindest nicht schädlich. Also insofern gesund, weil diese Fettreserven natürlich über das Überleben entscheiden. Also wenn ich keine habe, dann komme ich auch nicht über den Winter, dann werde ich versterben. Also das ist auch ziemlich ungesund, würde ich mal sagen. Und sie achten schon auf eine gute Zusammensetzung des Fettgewebes an verschiedenen Fettsäuren. Aber das, was wir Menschen ja immer so erleben, dass diese Gewichtszyklen, die man hat, dieser Jojo-Effekt, ganz viele assoziierte Krankheiten hat, wie zum Beispiel Insulinresistenz oder so, das sieht man bei den Murmeltieren oder bei Winterschläfern nicht.
Wie dick ist denn so ein Murmeltier dann Ende September, Anfang Oktober und wie dünn ist es dann im Frühjahr?
Die meisten Murmeltiere gehen so mit 5 bis 6 Kilogramm in den Winterschlaf. Bei uns, wir haben ja auch welche in Gefangenschaftshaltung, sind die teilweise noch ein bisschen dicker und sie kommen dann mit 4,5 Kilogramm vielleicht wieder raus aus dem Winterschlaf. Also ein Viertel bis zu einem Drittel der Körpermasse wird dann tatsächlich verbraucht.
Gibt es dann unterschiedliche Höhlen für Winter und Sommer? Also gibt es so eine Winterschlafhöhle?
Das ist ein bisschen unterschiedlich von Bau zu Bau sozusagen. Also der Bau hat meistens mehrere Kammern, in denen man sich halt auch im Sommer aufhält und vor allem mehrere Zugangsröhren, sodass man halt nicht nur auf den Haupteingang angewiesen ist, sondern wenn jetzt zum Beispiel auch ein Raubfeind wie ein Fuchs da mal eindringen würde, könnte man auf verschiedene Arten und Weise aus dem Bau dann fliehen. Aber die Nestkammer, in der auch die Jungen geboren werden, die wird meistens zum Winterschlafen benutzt und die wird halt auch ausgestattet und vorbereitet mit Gras und Heu, das von den Murmeltieren gesammelt wird und die machen es sich dann ganz kuschelig. Und sie müssen diese Röhren, die in den Bau hineinführen, die müssen sie auch alle verschließen, damit die Prädatoren, also die Beutegreifer, die auch im Winter aktiv sind, da nicht einfach reingehen und sich dann so ein Murmeltier mitnehmen. Und dafür verschließen sie die einzelnen Gänge mit einem Zapfen aus Erde, aus Haaren, aus Heu, der dann, wenn es kalt wird, zusammenfriert und eigentlich ein super guter Schutz vor Raubfeinden ist.
Und wie kommt man dann im Frühjahr wieder raus?
Naja, man hofft halt, dass der Boden wieder auftaut. Und diese Murmeltiere sind ja ganz großartig im Graben von Höhlen und Zugängen. Und die buddeln sich dann einfach von der anderen Seite wieder raus.
Wenn ich mir das jetzt so vorstelle, wie da so eine Murmeltierfamilie im Winter in der Höhle liegt, die irgendwie auch gemütlich ist und vor sich hinschläft. Was ist denn, wenn man dann mal aufwacht?
Die Murmeltiere, wie fast alle Winterschläfer, die wachen eigentlich regelmäßig auf. Die Vorstellung, die wir Menschen von Winterschlaf haben, ist ja eigentlich eine, die die Realität nicht wirklich abbildet. Also wir denken immer, die verschwinden im September unter die Erde und kommen im März wieder raus und die ganze Zeit verschlafen sie und ratzen da jetzt. Tatsächlich ist es aber so, dass fast alle Winterschläfer regelmäßig aufwachen, auch während dieser Phase im tiefen Winterschlaf. Bei den Murmeltieren ist es ungefähr so alle 2 Wochen und dann kehren sie tatsächlich auf ihre normale Winterkörpertemperatur zurück. Das ist so ungefähr.
Was ist der Unterschied da? Also die haben eine normale Körpertemperatur von 35, 37, 40 Grad und dann im Winter 20?
Nein, die haben bei uns zumindest im Sommer, wenn sie aktiv sind, so eine Temperatur von 36,5 vielleicht. Und in Vorbereitung auf den Winterschlaf sinkt dann auch die Körpertemperatur schon so ein bisschen ab, auf 35 Grad etwa. Im tiefen Winterschlaf hängt dann die Körpertemperatur ein bisschen von der Umgebungstemperatur ab. Also man kann ja ohne großen Aufwand physikalisch nicht kälter werden als die Umgebung. Das heißt, die Murmeltiere, wenn sie in den Winterschlaf eintreten, die reduzieren ihre Stoffwechselrate, also die stellen quasi die Körperheizung ab Und als Folge dessen, weil weniger Wärme produziert wird, fällt dann die Körpertemperatur ab auf 1 bis 2 Grad über die Umgebungstemperatur. Wenn die Umgebungstemperatur jetzt Anfang des Winters 10 Grad ist, dann werden die 12 Grad kalt. Und wenn es dann der Winter voranschreitet und es wird kälter und die Umgebungstemperatur ist 3 Grad, dann haben die Murmeltiere vielleicht eine Körpertemperatur von 5 Grad.
Und dann, wenn sie aufwachen im Winter, geht es dann wieder auf 36,5 hoch?
Genau, ne, es geht so auf 35 Grad ungefähr hoch. Und meistens für einen Tag etwa. Und danach schlafen sie dann wieder ein, sozusagen.
Und wachen die dann alle gleichzeitig auf in so einer Höhle oder wachen die unterschiedlich auf?
Also sie versuchen das zu synchronisieren. Das hängt so ein bisschen auch davon ab, wie lange, wann die Tiere das letzte Mal eingeschlafen sind. Also die können so ein bisschen auseinander dividieren. Aber man versucht das zu synchronisieren, weil man dadurch natürlich am meisten Energie spart. Diese Aufwachereignisse, die kosten unglaublich viel Energie. Ich habe in meiner Doktorarbeit, habe ich mir das mal angeguckt und ich habe den Energieumsatz gemessen und die Körpertemperatur von Murmeltieren in der Gruppe und von einzeln überwinternden Murmeltieren. Und da habe ich letztendlich, als ich dann eine Bilanz gerechnet habe, eine Zeitbilanz, festgestellt, dass die Tiere etwa 80% der Zeit im Winter, im tiefen Winterschlaf sind und in den verbleibenden 20% wachen sie auf, das ist der Aufwachvorgang, der dauert ungefähr 4 Stunden und dann sind sie einen Tag wach. Wenn ich mir aber dann die korrespondierende Energiebilanz anschaue, dann kosten diese 80% Winterschlaf nur 20% der Energie dieser Tiere. Das heißt, 80% der Energie geht tatsächlich in das Aufwachen und das Wachsein.
Und wozu braucht man das dann? Das wäre doch viel schlauer, die würden sich die Energie komplett sparen und einfach durchschlafen.
Ganz genau. Das hat natürlich Forscherinnen lebenszeitlich irgendwie verwundert, warum die das machen. Und es hat verschiedene Hypothesen dazu gegeben. Die ganz ursprüngliche, die schon 200 Jahre alt ist, ist die naheliegendste, dass man sagt, die müssen einfach mal Pipi machen und dann gehen sie irgendwo hin und urinieren. Aber tatsächlich ist es so, dass der Urin, wenn er denn entsteht, eigentlich erst im wachen Zustand in die Blase gelangt und dann abgesetzt wird. Was wir sagen können ist, dass es offensichtlich ein evolutionär ganz wichtiger Vorgang ist. Also dass dahinter etwas steht, was auf jeden Fall durchgeführt werden muss. Und es kann zum Beispiel, aktuell wird diskutiert, ob es bei diesen Aufwachereignissen und der Rückkehr zur normalen Temperatur, ob dann quasi das Immunsystem wieder resettet wird, dass dort dann irgendwie Prozesse, die auch eine normale Körpertemperatur erfordern, dass die dann angestoßen werden, damit das überhaupt noch funktioniert. Es gibt auch die Vorstellung, dass wenn ich dann im tiefen Winterschlaf bin, habe ich ja trotzdem noch eine Stoffwechselrate, also ein Reststoffwechsel. Und bei allen Stoffwechselprozessen fallen ja dann zum Beispiel Produkte ab, an die man loswerden möchte. Normalerweise halt über Kot oder Urin oder sowas. Und dieser Druck, das loszuwerden oder vielleicht auch was zu ersetzen, das habe ich halt auch im Winterschlaf. Nur weniger häufig, weil meine Stoffwechselrate so niedrig ist. Und anhand dieser Hypothese nimmt man an, dass sie einfach entweder bestimmte Produkte loswerden müssen oder aber, wenn sie Produkte verbrauchen, dass sie die dann wieder herstellen möchten.
Was machen die denn, wenn die mal zur Toilette müssen?
Also während des Winterschlafs müssen sie tatsächlich gar nicht so häufig zur Toilette oder fast nie, weil sie ja auch keine Nahrung aufnehmen. Sie leben da ja im Prinzip nur von ihren Fettreserven und als reine Pflanzenfresser können sie auch keine Vorräte anlegen. Also ich meine, stellen Sie sich das vor, Sie möchten einen Salatkopf aufbewahren für den ganzen Winter. Sie wissen ja, wie der aussieht in einer Woche und genauso ist es mit der natürlichen Nahrung der Murmeltiere auch. Das heißt, sie leben von ihren Fettreserven und produzieren so gut wie gar keinen Kot.
Die haben auch gar keine Chance, was zu essen, wenn sie Hunger haben.
Nein, das haben sie nicht. Und es ist ja auch so, dass wenn man sich jetzt entscheidet, zu fasten für so eine lange Zeit wie ein halbes Jahr, dann nehmen wir an, dass sich natürlich auch das Mikrobiom zum Beispiel verändert. Das ist etwas, was wir gerade auch in unserer Studie mit Murmeltieren untersuchen wollen. wie sich die Zusammensetzung der Bakterien verändert. Als reine Pflanzenfresser sind ja Murmeltiere darauf angewiesen, dass sie für bestimmte Aufschlussmechanismen bei Kohlenhydraten zum Beispiel auch auf Bakterien angewiesen sind. Und man könnte sich das vorstellen, dass die bei den niedrigen Temperaturen, also auch bei so Körpertemperaturen von 5 Grad, auch gar nicht so gut funktionieren. Aber da ist noch viel Forschungsbedarf und das wissen wir noch nicht ganz genau.
Ah, dann sind die Bakterien quasi auch im Winterschlaf dann in der Zeit?
Na, notgedrungen. Also zum einen ist es für sie natürlich kalt, weil, also Sie müssen sich das vorstellen, wenn Sie so ein Murmeltier im tiefen Winterschlaf haben, das hat ungefähr die Temperatur wie ein Rollbraten bei Ihnen im Kühlschrank. Also wenn Sie so einen Rollbraten aus dem Kühlschrank nehmen und dann wissen Sie ja auch, wie sich das anfühlt und wie kalt sich der anfühlt. Und so kalt fühlt sich dann auch ein Murmeltier an. Das hat einen nackigen Bauch. Wenn Sie da die Hand auf den Bauch legen, dann ist es halt einfach kalt. Und so kalt haben es dann natürlich auch die Bakterien im Darm.
Und wo Sie das gerade sagen, wenn Sie ein Murmeltier im tiefen Winterschlaf in die Hand nehmen, wacht es denn dann auf? Also kann man das wecken oder wacht es wirklich nur auf, wenn der Biorhythmus der Murmeltierkolonie das befiehlt?
Das hängt ein bisschen davon ab, wo in so einer Winterschlafphase sich das Tier gerade befindet, weil die Sensibilität ändert sich ein bisschen. Also ich hatte das ja bereits gesagt, dass sie regelmäßig aufwachen und dann vielleicht 2 Wochen danach wieder in Winterschlaf gehen. Und wenn man so am Ende dieser Phase ist, wo man sich sowieso auf das Aufwachen im Prinzip vorbereitet, dann sind sie ein bisschen sensibler und dann reagieren sie also auf eine Berührung natürlich deutlich schneller und sensibler und wachen dann auf. Wenn sie allerdings so gerade erst wieder in den Winterschlaf eingetreten sind, dann sind sie nicht ganz so sensibel. Sie müssen sich das ja auch vorstellen. Ich lebe ja da in der Gruppe und ich habe ja auch Geschwister, die ja auch mal aufwachen, sich umsortieren im Nest. Wenn ich da jedes Mal aufwachen würde, hätte ich ja auch nicht viel gewonnen.
Aber dann sind die Murmeltiere in der Zeit des Winterschlafs total wehrlos. Wenn da ein Marder oder ein Fuchs sie entdeckt oder sie findet, dann ist vorbei.
Dann ist es im Prinzip vorbei, so ein Aufwachvorgang, auch wenn es so ein sogenanntes Alarm-Arousal ist, wo sie halt sehr schnell versuchen hochzuheizen, dauert trotzdem 3 Stunden. Und da hat so ein Fuchs sich schon bedient.
Ja, trauriger, eigentlich traurig, aber das kann man sofort nachvollziehen. Wenn jetzt aber das Murmeltier oder die Murmeltierkolonie den Winter fast schon hinter sich hat, aber draußen ist immer noch kalt, aber die müssen jetzt irgendwann aufwachen. Woher wissen die, wann die aufwachen müssen?
Bei den Murmeltieren ist es so, dass das ein endogener Rhythmus ist. Weil sie so tief unter der Erde sind, bekommen sie so Fluktuation der Umgebungstemperatur gar nicht mehr so mit. Also wenn jetzt zum Beispiel im März schon warme Tage sind und man sitzt auf der Alm, dann merkt man das ja schon, aber unter der Erde merkt man das noch nicht, weil das ein ziemlich inertes System ist. Und außerdem kriegen sie ja auch kein Licht mit, ne? Das ist ganz dunkel da unten. Und sie verlassen sich auf ihre innere Uhr. Das ist so ein zirkanualer Rhythmus, im Prinzip das in lang, was wir am Tag so erleben. Das heißt, da heißt es ja, wir haben zirkadiane Rhythmen, ungefähr einen Tag lang. Wir werden müde, wir werden wach. Und bei den Winterschläfern, bei den Murmeltieren, ist es ein zirkanualer Rhythmus, der bezieht sich dann aufs ganze Jahr.
Das heißt, im Sommer sind die immer wach?
Na, dann schlafen sie ganz normal nachts auch, weil sie sind ja tagaktive Tiere, aber ansonsten sind die eigentlich immer wach.
Mhm. Und wenn wir jetzt, also das Murmeltier kommt dann raus im Frühjahr, im März, guckt sich um und stellt fest, hier ist noch gar nichts, was ich fressen kann.
Ja, dann, das ist dann ein für ein Murmeltier schlechtes Jahr. Da muss man weiterhin mit von dem Leben, was man sich angefressen hat. Man kann natürlich, wenn es jetzt, sagen wir mal, Stellen gibt, wo die Sonne früh scheint, kann man anfangen zu buddeln und hat dann noch Reste vom Vorjahr, die kann man ja auch erstmal verzehren. Aber ansonsten, wenn die Vegetationsperiode halt ganz spät anfängt, dann wird es schwierig, zumal die Murmeltiere ja auch direkt nach dem Winterschlaf reproduzieren. Und das kostet,
das heißt,
auch ganz viel Energie.
Die tragen sofort und kriegen
genau
dann im Mai schon Junge.
Genau, die tragen 40 Tage und sie verpaaren sich manchmal sogar schon noch im Winterschlafbau. Und da hat man natürlich dann auch eine eingeschränkte Auswahl an Partnern. Und wenn man da einen großen Familienverband hat, dann sind das unter Umständen für das Weibchen, das dann zum Beispiel sich verpaaren möchte, sind das vielleicht Brüder, Cousins oder der eigene Vater.
Das ist ein echtes Inzuchtproblem, oder? Merkt man das an der Vitalität von Murmeltieren, dass die sich eigentlich permanent in der Familie vermehren?
Ja, die sind erstaunlich inzuchtresistent, muss ich sagen. Da sind sie wohl offensichtlich gut ausgestattet, damit fertig zu werden. Also die tauschen sich.
Weil man eigentlich sagt, wenn Säugetiere sich permanent in der eigenen Familie vermehren, vermehren sich eben auch Erbschäden oder Erbkrankheiten überproportional.
Absolut, absolut. Also meistens ist es ja so, dass auf einer Alm zum Beispiel mehrere Murmeltierfamilien leben und die tauschen sich dann auch schon mal aus. Also das machen sie dann aber im Sommer, dass sie dann sowas wie einen Partnertausch machen. Aber es kann natürlich auch trotzdem passieren, dass man viele Verwandte in der Gruppe hat.
Jetzt gucken wir nochmal gerade auf andere Tiere jenseits des Murmeltiers, die auch schlafen oder nicht schlafen, also Bären schlafen, Igel schlafen. Machen nur Säugetiere im Winter Pause oder machen alle Pause oder machen viele Pause?
Naja, Pause ist halt vielleicht irgendwie das falsche Wort. Also der klassische Winterschlaf ist ja ein Phänomen, wo es tatsächlich dann zu einer Reduktion der Körpertemperatur kommt. Es machen viele Tiere, machen Pause quasi im Winter. Also die reproduzieren dann nicht, die sind weniger aktiv, die laufen nicht so viel rum, lassen sich nicht so gerne stören. Das kenne ich auch übrigens. Wenn man jetzt zum Beispiel sich andere Tiere, die auch vergleichbares Körpergewicht haben, wie einen Hasen anschaut, der ist ja bei uns in den Breiten, also den ganzen Winter auch aktiv, aber der hat Nahrung zur Verfügung, auch wenn sie dann vielleicht nicht schmeckt und er knabbert dann die Rinde von Bäumen an. Aber er hat quasi Nahrung zur Verfügung. Und letztendlich ist auch der Winterschlaf eigentlich eher eine Anpassung an den Nahrungsmangel und nicht an kalte Temperaturen, wie wir so oft denken.
Ne? Das heißt, man würde sagen, das Murmeltier schläft deshalb im Winter durch, weil es so hoch im Gebirge lebt. Aber zum Beispiel der Siebenschläfer, der schläft ja auch monatelang, obwohl er eigentlich in gemäßigten Temperaturzonen unterwegs ist.
Das ist tatsächlich so. Also der ist dafür bekannt auch, dass er ganz lange schläft. Deshalb ja auch der Name. Der Siebenschläfer ernährt sich auch von Früchten und auch mal Insekten oder Körnern oder sowas. Und die schlafen tatsächlich auch sehr lange und sie entgehen damit ja auch zum Beispiel dem Prädatorendruck. Also wenn sie werden dann einfach nicht gefressen, wenn sie sich zurückziehen und sowieso nichts Besseres zu tun haben, weil die Reproduktion schon abgeschlossen ist. Bei ihnen sieht man aber auch noch ein ganz besonders interessantes Phänomen. Die reproduzieren relativ spät im Jahr und die Jungtiere, die haben wenig Zeit, dann selber Fettreserven anzulegen. Und es ist für die Mutter energetisch ganz aufwendig und sie muss unglaublich viel dann in die Laktation stecken. Und dafür muss aber genügend Futter zur Verfügung sein. Und am besten ist das in sogenannten Mastjahren. Also wenn die Bäume alle paar Jahre haben die so eine Mast, dann gibt es ganz viele Eicheln, da gibt es ganz viele Bucheckern, Kastanien. Wer einen Garten hat, der weiß davon, ein Lied zu singen, die alle loszuwerden. Aber für die Siebenschläfer ist es natürlich Schlaraffenland. Die Mutter hat viel Energie für die Laktation und die Jungtiere, die können sich Fett anfressen. Wenn jetzt aber zum Beispiel so ein Siebenschläfer im Frühjahr aus seinem Nest herauskommt und schon sieht, und fragen Sie mich nicht, woher er das weiß, dass es kein Mastjahr werden wird, dann lassen die im Prinzip die Reproduktion auch ausfallen. Dann vergrößern die Männchen gar nicht ihre Hoden und die Weibchen fressen ein bisschen und ziehen sich dann aber wieder zurück, sodass man bei Siebenschläfern nachweisen konnte, dass die teilweise bis zu 11 Monate am Stück im Winterschlaf sind.
Super interessant, weil das ist im Grunde ja dann am Ende davon abhängt, wie viel Futter ist da, damit die Mutter, Laktation ist eben die Milchproduktion bei Säugetieren, damit man die Jungen auch richtig fett säugen kann. Und ob das dann funktioniert oder nicht, das bestimmt dann eben auch die Länge des Winterschlafs. Ist das bei anderen Säugetieren auch so? Also man denkt ja, wenn man an Winterschlaf denkt, an Bären auch und an Igel.
Also bei denen ist es im Prinzip auch so, sie sind auch abhängig im Prinzip von der Nahrung, die sie zu sich nehmen. Also Igel sind ja zum Beispiel Insektenfresser und die sind jetzt und die gehen nicht unter die Erde, also die haben ja oft ein Laubnest oder ziehen sich da in einen Holzhaufen zurück oder so. Das heißt, die müssen sich nicht so strikt auf den Winterschlaf vorbereiten wie Murmeltiere, die unter die Erde gehen, und die sind da so ein bisschen opportunistischer oder haben mehr Möglichkeiten, sind flexibler, wenn es da jetzt im September, Oktober nochmal warm wird oder wenn sie Futter zur Verfügung haben, dann gehen sie eigentlich erst dann in den Winterschlaf, wenn die Nahrungsquellen versiegen. Aber auch sie wachen regelmäßig immer mal auf. Und der Einzige, der eine Ausnahme ist von diesen regelmäßigen Aufwachvorgängen, das ist tatsächlich der Bär. Also bei dem hat man nachgewiesen, dass er nicht diese klassischen Aufwachvorgänge hat und zur Normalkörpertemperatur zurückkehrt, sondern der bewegt sich dann den ganzen Winter über in so einem Bereich zwischen 30 und 20 Grad. Und der kann auch im Prinzip gar nicht so richtig viel kälter werden, weil der halt einfach so eine große Masse hat. Und Wärmeverlust, also Erniedrigung der Körpertemperatur, hängt ja auch davon ab, ob ich die Wärme überhaupt loswerde. Und der hat zwar auch eine deutlich reduzierte Stoffwechselrate, aber weil er so viel Masse hat, wird er die Temperatur des Reststoffwechsels gar nicht richtig los. Und deshalb bleibt er oberhalb von 20 Grad. Und ja.
Und das heißt, dass er nicht aufwacht oder dass er öfter aufwacht?
Nein, er wacht nicht so häufig aus. Und das bringt mich zu einer Hypothese, die ich eben nicht erwähnt habe, als Sie mich gefragt haben, warum die Tiere so häufig aufwachen. Es gibt nämlich auch eine Hypothese, die sagt, sie müssen aufwachen, um ihren Erholungsschlaf zu machen. Es gibt ja verschiedene unterschiedliche Schlafphasen und der sogenannte Erholungsschlaf, der ist bei Körpertemperaturen unterhalb 25 oder 20 Grad nicht möglich. Also ich kann mich da nicht erholen im Prinzip. Aber offensichtlich wird trotzdem ein Schlafbedürfnis generiert. Und um dieses zu befriedigen, wachen die Tiere auf. Jetzt ist der Bär aber, weil er so groß ist und seine Wärme nicht los wird, in der Lage, Körpertemperaturen oberhalb dieser Grenze zu halten. Und deshalb kann er dann auch im Winterschlaf tatsächlich seinen Erholungsschlaf machen. Das heißt, er hat gar nicht diese Notwendigkeit, regelmäßig aufzuwachen. Das ist jetzt natürlich, das spricht für diese Hypothese, aber es kann natürlich nicht alles sein, ne? Also er hat auch manchmal so ein bisschen so, erhöht er die Temperatur, aber dieses klassische Muster, zum Beispiel eines Igels, Siebenschläfers, Murmeltiers, hat der Bär nicht.
Wenn ich als Mensch, ich will jetzt nicht fragen, einen schlafenden Bären sehe, soll ich ihn wecken? Aber wenn ich als Mensch ein winterschlafendes Tier sehe oder einem begegne, aus welchen Gründen auch immer, was soll ich tun?
Am besten nicht stören. Also weil jede Störung führt ja zu einem Aufwachvorgang. Also wann begegnet man einem winterschlafenden Tier? Nur dann, wenn es eigentlich ein schlechtes Winterschlafnest hat. Also es kann ja vielleicht dann sein, dass man mal irgendwie so einen Siebenschläfer ausbuddelt, wenn man doch nochmal wieder im Garten was machen will. Oder auch ein Igel, genau. Und den lässt man dann am besten an Ort und Stelle. Wenn man jetzt ein Igelhaus hat, man kann sowas auch erwerben, dann kann man ihn auch da hineinlegen und viel Laub drauf. Und das alles so ein bisschen abdecken und dann kommt er eigentlich schon von alleine wieder zur Ruhe.
Und woher weiß ich, ob der nur im Winterschlaf ist oder ob er schon tot ist?
Riecht er? Nein, also tatsächlich ist es so, dass die meisten Winterschläfer ja dann auf, wenn man sie anfasst, auch ein bisschen reagieren. Zwar absolut in Slow Motion, aber sie können sich ja noch bewegen. Und wenn da jetzt tatsächlich gar keine Reaktion ist, dann kann das sein, dass das Tier dann verstorben ist. Aber auch dann würden sie es ja auch nicht mit nach Hause nehmen wollen, oder? Dann das lässt man es Fall, vielleicht, aber, sie müssen es nicht bestatten.
Letzte Frage. Macht der Klimawandel den Winterschlaf anders, kürzer, besser oder bringt er Tiere dazu, gar nicht mehr zu schlafen?
Also der Klimawandel hat schon einen großen Einfluss auf unsere Tiere, ganz klar. Man sieht das ja bei Zugvögeln, die da manchmal nicht mehr wegfliegen oder wo dann im Prinzip, wenn sie dann zurückkommen, die Verfügbarkeit von Insekten und ihre Rückkehr nicht mehr synchronisiert ist. Bei Winterschläfern, die jetzt zum Beispiel oberhalb der Baumgrenze leben, kann der Klimawandel schon einen großen Einfluss haben. Also wenn ich zum Beispiel weniger Schnee habe, dann wird mein Hibernaculum, also mein Winterschlafbau, deutlich kälter, weil der Schnee ja auch so wie so eine schützende Decke darüber liegt. Dann muss ich mehr Energie verbrauchen. Wenn ich viel mehr Niederschläge habe und es jetzt zum Beispiel im März oder so nochmal ordentlich schneit, dann verändert sich natürlich der Vegetationsbeginn, dann habe ich weniger Futter. Wie groß der Effekt jetzt tatsächlich jetzt schon ist, das kann man noch nicht sicher sagen, weil ja auch zwischen den Jahren normalerweise so ein bisschen so ein Rauschen ist und das muss man erstmal rausrechnen. Aber es kann natürlich sein, dass der Lebensraum sich verändert, also dass die Baumgrenze weiter hochwandert und so, oder dass weniger Nahrung zur Verfügung ist. Wir haben ja sowieso ein großes Insektensterben aktuell, was auch durch den Menschen verursacht ist. Darunter leiden alle Insektenfresser. Also insofern kann man da schon zukünftig auch mit großen Effekten rechnen.
Frau Ortmann, danke schön.
Gerne, es war mir ein Vergnügen.
Und danke auch Ihnen und euch fürs Zuhören. In der nächsten Woche geht's hier weiter mit der Tonspur. Bis dahin, tschüss, eure Ursula Weidenfeld.